Listen.
Ja, du setzt dich in eine optimale Position. So gesehen wie Formel 1 Rennen. Die starten halt eben nicht am Sonntag sofort halt eben und das Rennen beginnt, sondern die haben eine Qualifikation, wo sich jeder halt eben seinen Platz erarbeitet. So kannst du dir das halt eben vorstellen. Du erarbeitest dir die Pole Position für den nächsten Block.
Wieder mal Analogie des Todes.
Ja.
Ist lustig. Ich hatte, als ich den Podcast gestartet habe, dachte ich so, was kannst du denn mal einführen? Ich hatte so überlegt, ob ich so ein Analogien-Scoreboard mache, so die Analogien, wer liegt vorne, so wer hat die heftigste Analogie gebracht. Und du und Steve, ihr werdet da bestimmt ganz weit vorne. Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute mal wieder mit Verstärkung im Rücken. Ich habe nämlich einen Gast heute wieder für euch mit am Start, den Pascal Flohr. Wer ihn noch nicht kennen sollte, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, der Zuhörer. Pascal ist Online-Coach, passionierter Natural Bodybuilder, würde ich mal sagen. Er ist Coach bei Revive Stronger, einem, ja, ich würde schon fast sagen, mittlerweile Movement so ein bisschen, würde ich schon fast sagen, ist Coach bei Revive Stronger, die Hälfte oder ein Drittel davon mittlerweile, können wir später nochmal drüber schnacken. Hat halt einen Podcast mit Steve Hall zusammen, der Revive Stronger Podcast. Und ja, wie wir festgestellt haben am Wochenende, als ich in London war, wo die beiden Dr. Mike Gisbertel und Jared Feather rübergeholt haben, auch ein norddeutscher Jung, wie wir am Slang erkannt haben. Und dadurch sind wir ein bisschen ins Schnacken gekommen und dann dachte ich mir, Mensch, passt doch eigentlich super vom Typ und vom allen drum und dran, um mal einen Podcast zu holen. Und dementsprechend heiße ich den guten Jungen mal herzlich willkommen bei mir im Podcast und erzähl mir, ob ich irgendwas vergessen habe, was dich sonst noch ausmacht.
Ja, auch von meiner Seite erstmal moin moin. Ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Ich habe ja auch nicht so häufig irgendwie Podcast-Aufnahmen oder Interviews, wo ich dann eben auf Deutsch spreche. Bis vor kurzem war das ja immer noch ein Mysterium und dann war ich bei Jan Frisse auf dem Podcast und dann wurde das wirklich aufgeklärt, dass ich auch wirklich ein Deutscher bin und das nicht nur einfach so als Image verkaufe. Mhm. Ja, wäre sowieso ein schlechtes Image. Wer will schon irgendwie so ein Deutscher sein, der
German Precision, oder?
Also ja, das schon, aber sonst Lederhosen trägt, Sauerkraut isst. Ja. Ja, weil wir haben natürlich auch ganz viele Leute, die aus den USA irgendwie immer lauschen und bei denen ist anscheinend dieses Klischee immer noch sehr, sehr verankert. Zumindest, ja, ich bin ja der Zweite dann aus Flensburg, ne? Und der Zweite Pascal dann irgendwie.
Genau. Total abgefahren. Haben wir auch rausgefunden halt, so Pascal Zu war ja in Episode Nummer 2 quasi zu Gast. Genau, und jetzt gibt es zwei Pascals aus Flensburg, beide stark, muskulös. Vielleicht solltet ihr euch mal connecten oder ich connecte euch mal, wenn du mal da bist, auf jeden Fall musst du.
Ja, ich bin ja jetzt ab nächster Woche da.
Und ach, bist in Flensburg sogar, ja,
cool. Ja, und ich habe meiner Freundin auch gesagt, ja, tut mir leid, auch wenn das unser Urlaub ist, aber ich muss da einmal ins
Gym. Einmal musst du hin,
auf jeden einmal Fall. Hallo sagen und ein Bild machen, erst recht für dich, ja, da, dass ich da einmal vorbeigegangen bin und sage, hey, ja, Arne hat mich vorbeigeschickt. Und,
grüß mal schön.
Ja, genau. Aber ansonsten, nee, du hast das alles eigentlich super zusammengefasst. Pascal, Revive Stronger, das sind eigentlich so die Schlüsseldaten, die man wissen muss. Und passionierter Bodybuilder natürlich auch. Und das ist eigentlich alles, was man wissen muss über mich.
Cool. Also für mich eine Ehre, freut mich enorm, dich jetzt hier im Podcast zu haben und dass wir ein bisschen debattieren können über Kalorien entsprechend wahrscheinlich, werden die Leute schon gesehen haben im Titel, um so ein bisschen das Ganze einzuleiten. Was macht das Training gerade bei dir und ja, welche Energiebilanz ist gerade bei dir sozusagen im Hause Flohr angesagt?
Ja, also was macht mein Training? Ich habe letztes Jahr, um mal ein bisschen weit auszufahren, wollte ich eigentlich auf die Bühne, musste das aber abbrechen aufgrund von externen Faktoren und gleichzeitig hatte ich halt im 2016 eine Hüftoperation, die dann auch wieder während der Contest Prep aufgeflärt ist. Was natürlich dann nicht so schön war und da habe ich dann wirklich dann die Schlüsse draus gezogen und gesagt, ich muss jetzt abbrechen, auch wenn ich das da schon ein bisschen zu weit gepusht habe, um ganz ehrlich zu sein. Und den Preis habe ich danach auch gezahlt, weil ich sofort in eine Gaining-Phase gegangen bin, wurde dann halt eben, ich sage jetzt mal, diesen Rebound-Effekt mitnehmen, welcher höchstwahrscheinlich dann doch nicht irgendwie so da ist, weil da kann man dann wirklich debattieren, wenn man aus einer Diät kommt, bist du höchstwahrscheinlich auch ein bisschen erschöpft. Und zwar im Sinne von den ganzen negativen Adaptionen, die einfach mit dem Defizit einhergehen. Und ob du dann wirklich so pushen kannst und in eine Gaining-Phase gehen kannst, ist glaube ich, eher kontraproduktiv. Ja, genau. Erst recht nach einer Contest-Prep, wenn du wirklich lean warst, dann glaube ich, dass die erste Zeit eigentlich nur darauf fokussiert sein sollte, Körperfett so schnell wie möglich raufzukriegen, weil Muskelmasse wird einfach nicht die Hauptpriorität für den Körper an sich sein. Und dann danach eine Maintenance-Phase zu machen, habe ich nicht so angegangen. Oder ich habe den Preis dafür auch hart gezahlt. Ich habe einfach zu viele Variablen auch geändert in meiner Ernährung und bin einfach sehr, sehr hart, ich sage jetzt mal, auf die Schnauze gefallen. Habe zu schnell einfach auch zugenommen, konnte mich dabei dann eben auch nicht mehr so richtig kontrollieren und habe es einfach selbst auch nicht gecheckt, weil ich war immer schon sonst ein Roboter, konnte alles sonst immer kontrollieren. Ich track meine Kalorien und Makros, seitdem ich 14 bin, weil ich das musste, weil ich damals Gefahr gelaufen bin, Diabetiker zu werden. Da musste ich dann halt eben so anfangen, mir um meine Ernährung ein bisschen Gedanken zu machen. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich so die Kontrolle ein bisschen verloren habe. Und ich habe es erst nicht gecheckt. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt halt eben fast forward zu jetzt. Jetzt bin ich in der Phase, wo ich mir endlich mal dann halt eben gesagt habe, okay, ich bin nämlich immer wieder von diesem Gaining auf Cutting rübergegangen und habe dann immer so gedacht, so jetzt bin ich aber am Punkt, wo ich halt eben cutten kann. Ja, und hat nicht geklappt. Ja, und ich immer wieder so, ey, das kann doch nicht sein, ey. Und jetzt habe ich mir mal gesagt, okay, jetzt gibst du dir mal wirklich eine lange Maintenance-Phase. Ich hatte eigentlich schon alles bis nach 2019 geplant. Da sieht man mal auch wieder, was für ein Control-Freak man ist. Ja, alles bis 2019, bis September 2019 für mein Contest-Prep dann geplant. Kann natürlich immer so sein, dass man irgendwas ändern muss. Mhm. Aber ansonsten, ich hatte so eine rote Linie und jetzt hatte ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal eine Maintenance-Phase nehmen, um mir eine physiologische, aber auch psychologische Pause zu nehmen. Das werde ich jetzt noch bis Mitte August machen und dann werde ich einen Cut starten, der sehr konservativ ist, sehr langsam. Dann werde ich nochmal so bis Oktober, bis November das ziehen und dann November, Dezember, Januar nochmal eine Maintenance-Phase machen und dann den Contest-Prep starten. Also so gesehen eine Diät vor der Diät.
Okay, ja, super interessant. Also haben wir jetzt vorher gar nicht abgesprochen. Ich hatte Pascal sozusagen zwei Themen zur Auswahl gegeben, die ich gerne mit ihm beschnacken würde. So. Und dann passt das ja wie die Faust aufs Auge. Also du bist ja gerade genau in der Situation.
Ganz genau.
Und auch mit der Geschichte, die du gerade wiedergegeben hast, merkt man halt, dass also das Thema Erhaltungskalorien an sich von den meisten Athleten seltenst genutzt wird, beziehungsweise einfach nicht geschätzt wird oder vielleicht auch nicht im richtigen Kontext gesehen wird. Ne? Was ich einfach glaube, was so ein bisschen leider mit Instagram und dem ganzen Selbstoptimierungshype, Gary Vees weiß, was ich meine. Also der optimierte Athlet arbeitet halt immer in eine Richtung. Entweder baut er gerade auf oder er verliert Körperfett. Aber jetzt ein Stillstand ist halt immer Rückschritt. Also in dem Mindstate halt, ja. Ne? Dass man aber mal wirklich das Ganze für sich nutzen kann und wie du schon selber sagst, wenn man halt ein bisschen weiter vorausplant, vielleicht schon in Jahren, in Makrozyklen, dann macht das Ganze schon sehr, sehr viel Sinn. Und jetzt hast du natürlich auch die Erfahrung gemacht oder willst es jetzt so ein bisschen besser machen und wendest es jetzt sozusagen auch selber an.
Total. Und in dem Kontext kann ich dann eben auch nochmal was sagen, weil das Lustige ist, ich habe es immer schon mit meinen Klienten gemacht, weil ich die Vorteile davon einfach auch kenne. Mhm. Aber man selbst ist natürlich, wenn du dich selbst coachst, ist natürlich dein emotionaler Zustand, der dann mit reinspielt. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, nee, du kannst das auch ohne. Und genauso wie du meinst, du bist in einer konstanten Bewegung. Entweder du cuttest oder du gainst. Du darfst nie halt eben in Maintenance-Phase sein. Wir nennen es jetzt einfach mal Maintenance für die Leute, Erhaltungsphase halt eben so. Und im Endeffekt, weil ganz, ganz viele, auch mit Klienten hatte ich schon so oft die Diskussion, warum wir das denn machen, weil ganz viele haben dann diese Mentalität, dass du einen Stillstand hast. Und im Endeffekt ist das aber gar nicht wahr, weil erstens trainierst du halt weiterhin. Und zweitens kannst du diese Zeit für andere Dinge natürlich auch nutzen. Und gleichzeitig kann man mal eine Analogie mit reinbringen. Sagen wir mal, du sitzt im Auto, Massentrip. Sagen wir vom Süden Deutschland hoch in den Norden Deutschland. Ja, und vielleicht, wenn du ein gutes Auto hast, würdest du das mit einer Tankfüllung schaffen. Ja, Aber das wird ganz schön anstrengend, nicht nur für dich körperlich, sondern halt natürlich auch, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du das wirklich den ganzen Weg durchschaffst, ohne vielleicht mal auf Toilette zu müssen. Ja, es ist extrem anstrengend, da eben durchzugehen. Ja. Aber du könntest jetzt eben sagen, okay, ich plane jetzt einfach mal 2 Pausen dazwischen ein, dann kann ich meine Füße einmal irgendwie ein bisschen vertreten, gönne mir einen Kaffee, mache eine Pinkelpause, ja, guck einfach ein bisschen mal in die Natur rum und dann setze ich mich wieder ins Auto und bin frisch für den nächsten, für das nächste Stück. Und so muss man halt eben auch so eine Maintenance-Phase sehen. Du bereitest dich vor auf den nächsten Zyklus und gleichzeitig, wie gesagt, du trainierst ja trotzdem weiter. Das bedeutet ja nicht, dass deine Muskeln abfallen oder dass du gar keinen Stimulus mehr für den Körper eben gibst. Und da musst du dann halt eben auch, natürlich für einen selbst, aber auch für die Klienten dann halt eben eine Diskussion führen, warum das dann eben vorteilhaft ist. Weil du kannst nicht immer wieder, immer pushen. Und ich dachte halt eben auch, dass ich das könnte. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen.
Und ich glaube, wir sind halt immer die Schneeflocke so. Wenn wir uns selber coachen, sind wir die Schneeflocke, sage ich halt immer so.
Ganz genau. Und nach 6 Jahren so Training oder ernsthaftes Training habe ich zum ersten Mal halt immer realisiert, was die anderen Leute, die schon mehr Erfahrung haben als ich, auch meinen, dass man vielleicht mal in der Off-Season ein bisschen flexibler sein muss mit Tracking, mit irgendwie alle anderen Variablen ganz knallhart durchzuführen. Einfach mal ein bisschen flexibler sein, sodass du dann auch mal diese mentale Pause hast, wo du dich immer selbst gepusht hast, sodass du dann auch wieder bei der nächsten Phase wirklich die Kapazitäten hast, durchzupushen. Und ich dachte immer damals so, was reden die denn für ein Bullshit? Ich kann immer wieder pushen, ich kann einfach immer mein Gaspedal runterdrücken, bis dann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ja, für manche kommt der früher, für manche kommt es später, aber irgendwann wird er halt eben kommen und irgendwann bezahlst du den Preis dafür. Und da finde ich dann halt eben so, dass diese Maintenance-Phasen haben so viele Vorteile und zwar nicht nur eben so physiologisch, sondern erst recht psychologisch.
Ja, also wie du schon gesagt hast, also die Analogie ist mal wieder, die trifft es halt perfekt. Bei dem Thema würde halt, wie du schon sagst, niemand würde halt durchpieken bis nach oben hin. A, kommt er nicht durch, weil ihm der Tank ausgeht. Und entsprechend würdest du wahrscheinlich auch das Auto relativ schnell verschleißen. Ne? Also dementsprechend unser Körper, wie du es ja auch gesagt hast. Und ich glaube auch, dass man doch auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben muss im Training, um zu diesem Punkt zu kommen. Ne? Und der Vorteil unserer Klienten ist es natürlich, dass sie auf unsere Erfahrungswerte zurückgreifen können. Und wenn es für sie Sinn macht, natürlich auch natürlich das Ganze natürlich ein bisschen mit einplanen, das Spiel mitspielen. Was oftmals aus meiner Sicht auch dann gut klappt, weil die Menschen, die zu uns kommen, natürlich dann auch so ein bisschen Weitsicht haben und das Ganze natürlich dann auch verstehen halt. Ne?
Oder oftmals ist es halt eben so, dass wenn sie es einmal gemacht haben, dann realisieren sie, oh, das war ja echt geil und ich habe ja dann doch irgendwie Fortschritte gemacht und alle meine Ängste, die ich davor hatte, die sind gar nicht eingetroffen.
Ja, genau. Also um mal so ein bisschen nochmal aus meiner Erfahrung zu sprechen, ich bin mit dem Thema eigentlich erst in Berührung gekommen, auch erst vor einem Jahr, ne? Vorher habe ich es eigentlich genauso wie du gesehen für mich, es muss halt immer vorangehen so, ich bin nicht genetically blessed und bin schon 36 und ich muss jetzt irgendwie noch maximal alles rausholen, um für mich irgendwie, selbst für mich gut dazustehen, bekloppterweise so vom Mindstate. Hab dann aber nach einem Umzug, wir sind letztes Jahr umgezogen, haben ein Haus gebaut und in der Zeit habe ich einfach gemerkt, es macht null Sinn, einfach das Training, ne, habe ich auf Minimum gefahren, also wirklich Maintenance, das, was wirklich gerade so geht, da habe ich mich auch erstmal angefangen mit dem Trainingsvolumen und so weiter zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, ich muss das jetzt runterfahren, weil ich sonst im Leben einfach zu viel auf dem Zettel habe, was jetzt gerade wichtig ist, wo ich nicht sagen kann, da kann ich jetzt Pause machen. Und habe dann einfach gemerkt, okay, jetzt mach einfach mal Maintenance, weil du wirst jetzt keine Muskeln aufbauen, das wird nicht passieren und du musst jetzt aber auch kein Fett einspeichern extra, weil das musst du ja auch wieder runter diäten, so für die nächste Phase, wenn du den Stress dann durch hast. Ja. Und habe mich dann wirklich mit dem Thema mal viel, viel krasser auseinandergesetzt und so kam das Ganze halt und das nutze ich jetzt halt auch gerne für Klienten, wenn die halt sagen, okay, ey Arne, ganz ehrlich, die nächsten 2 Monate werden Hölle, so alles klar, Erhaltungskalorien, Maintenance Volume im Training und zieh das durch, ey, behalt das, was du hast und dann geht's halt weiter, ne? Halt auch so für stressige Phasen.
Absolut. Tool. Und da sagst du das, das Leben, wir sind halt eben oftmals Bodybuilder, die das aus einem Hobby machen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von unseren Zuhörern, auch bei uns, genauso wie bei dir, irgendwie ein IFBB-Pro ist, der das Potenzial hat, bei Mr. Olympia das irgendwie abzusahen und so und dann wirklich einen dicken Scheck zu kriegen. Ja. Wenn das der Fall ist, dann würde ich trotzdem denken, dass Maintenance-Phase ab und zu angebracht ist, aber natürlich nicht aus diesem Life- oder Lebensaspekt, weil er sicherlich nicht diese externen Faktoren mit reingespielt hat. Aber ich sage mal, wenn du halt eben eine normale Arbeit hast, du hast vielleicht Familie, es werden immer irgendwie externe Faktoren dazukommen, die dein Training und auch deine Ernährung irgendwie beeinflussen werden. Ob positiv oder negativ. Und wenn es negativ ist, es kann dann eben sein, dass es vielleicht irgendwie eine gute Idee ist, dann halt das ein bisschen zurückzufahren, weil manchmal muss man dann halt eben so eine Prioritäten setzen. Außer du willst halt wirklich dein ganzes Leben für dich selbst leben, ja, und Bodybuilding zu deinem Leben machen, was ich aber für kontraproduktiv halt. Und das kommt von jemand, der Bodybuilding halt eben auch lebt und so. Ne? Aber das ist halt, ich halte das für kontraproduktiv für dein Leben, weil irgendwann, was ist, wenn du Bodybuilding nicht mehr machen kannst? Da hast du gar nichts mehr im Leben. Ja? Dann guckst du zurück und da ist niemand mehr, niemand mehr. Und du willst nicht, und das ist egal, in welchem Lebensaspekt das ist, du willst nicht nur für eine Sache in deinem Leben leben, weil alles kann halt eben wegfallen. Ja? Und lassen wir jetzt beim Beispiel Bodybuilding sein. Sagen wir, du gerätst in einen Autounfall und kannst plötzlich wirklich nicht mehr Bodybuilding betreiben. Dann hast du gar nichts mehr in deinem Leben. Ja, und du solltest nie nur eine Variable in deinem Leben haben, auf die du fokussiert bist und so. Ne? Und wenn es dann eben um so eine Maintenance-Phase geht, und du hast es ja beschrieben mit deinem Umzug, oder du kriegst ein Kind oder so, du hast einfach auch nicht das Potenzial und die Kapazitäten, energiemäßig, aber auch überhaupt von physiologischen Prozessen, um wirklich produktiv Muskeln aufzubauen oder Fett zu verlieren. Und wenn wir jetzt einfach so ein paar Studien mal reinwerfen, wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen, allein wenn es um Schlaf geht. Schlaf, wir haben offline schon mal darüber ein bisschen geredet, ist ein häufiger Faktor, der absolut übersehen wird. Und viele Leute machen dann irgendwie Späße darüber, so von wegen, ja, ich habe heute wieder nur 4 Stunden geschlafen, hahaha. Oder es ist halt eben so dieser bescheuerte Spruch, ja, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Das ist einfach so bescheuert, wenn du halt eben so Ambitionen hast, egal welche es sind im Leben, ja, dann musst du deinen Schlaf reinkriegen, weil kognitive Funktionen können schon um 60% reduziert werden, wenn du nur eine Nacht von schlechten Schlaf hattest. Und wenn es halt eben um Fettverlust geht, ja, da können halt eben das Verhältnis von Fettmasse zu Lean Body Mass verlieren, einfach mal umgedreht werden. Ja? Also wenn du nicht ausreichend Schlaf kriegst, dann kann es sein, dass du viel, viel mehr Lean Body Mass verlierst, als Fettmasse verlierst. Und wenn du halt eben adäquaten Schlaf kriegst, dann wirst du viel effektiver Fettmasse verlieren. Also ich sage mal, wenn jetzt ganz viele Stressfaktoren dazukommen, du hast einen schlechten Schlaf und Stress ist permanent erhöht, dann wirst du einfach nicht effektiv oder die Körperkomposition erreichen, die du ganz gerne erreichen wollen würdest. Und in dem Aspekt wären halt eben solche Phasen einfach perfekt, die da reinzuschmeißen, dann auf Maintenance zu sein und wenn du die Möglichkeit hast, wirklich zu pushen, dann entweder halt eben den Cut implementieren oder halt eben die Gaining-Phase.
Ja, also wie du schon sagst, auch das Thema Schlaf, da könnte man einen kompletten Podcast-Serie drüber machen, eigentlich so ein essentielles Thema. Aber es ist halt eben ein Riesenfaktor für die Recovery, der halt immer noch sehr, sehr, sehr stark übersehen wird. Auch so, also gerade im deutschsprachigen Raum, so im englischsprachigen Raum in unserer Szene, kleinen Nische, so halt ist das, glaube ich, schon ein sehr, sehr großes Thema geworden, gerade im letzten Jahr, finde ich. Ja, und im Gesamtkontext zu dem Thema halt auch, wie du schon sagst, sehr, sehr wichtig. Ne? Gut, also wenn wir mal sagen, wir haben jetzt so die Maintenance-Kalorien mal so ein bisschen festgehalten für, sage ich mal so, für Phasen, wo man halt zu viel Stress hat. Mhm. Das sind ja sozusagen die Phasen, wo man relativ wenig Einfluss hat oder sagt, das ist halt im Moment so. Kommen wir mal zu dem Szenario, wo man sagt, wie du schon sagst, es ist jetzt die Zeit, man hat wenig Stress, man will jetzt wirklich ja, Hypertrophie generieren, alle Faktoren stimmen. Kommen wir mal zu den Szenarien, wo halt alles in die gute Richtung läuft. Und wo man natürlich eher angehalten ist, jedes Momentum mitzunehmen und nicht zu sagen, okay, ist Momentum da, warum soll ich jetzt kurz anhalten? Mhm. Also, was ist so da deine Erfahrung? Ich weiß auch, dass ihr es ja auch im Coaching nutzt. Wann nutzt ihr es wofür, sozusagen?
Ja, natürlich. Also, Da muss man natürlich zwischen zwei Sachen unterscheiden. Einmal zwischen Fettverlust und dann halt eben Muskelwachstum, wenn man in diesen Blocks halt eben so programmiert. Wenn du, und jetzt lass mal ausgehen, dass alles irgendwie perfekt läuft, du hast alles irgendwie, dein Trainingsprogramm ist perfekt, ja, deine Ernährung ist perfekt und jetzt zählt es einfach nur so um diese kleinen Details. Wie setzt du dann halt eben so diesen Makrozyklus zusammen? Also der Makrozyklus sind halt eben verschiedene Mesozyklen und diese Mesozyklen sind halt eben höchstwahrscheinlich oder oftmals auf ein Thema fixiert. Das heißt halt eben, der erste Mesozyklus dauert vielleicht 4 oder 5 Wochen und ist nur auf Hypertrophie fixiert. Dann der nächste Mesozyklus ist nochmal auf Hypertrophie und vielleicht der nächste ist dann halt eben so, wir nennen es Primer Phase und das ist schlussendlich Maintenance Phase, wo du dann halt eben dein Volumen reduzierst, deine Intensität vielleicht aber erhöhst und mehr in einen niedrigeren Wiederholungsbereich arbeitest und deine Kalorien auch mehr auf den Grundumsatz reduzierst. Warum wir das machen, ist halt oftmals einfach so, das nennt sich Adaptive Resistance. Das heißt halt über Zeit, wenn du immer wieder denselben Stimulus deinem Körper gibst, dann kriegst du weniger und weniger daraus zurück. Ein gutes Beispiel wäre halt eben so, wenn wir jetzt sagen, du würdest immer wieder jeden Tag 100 Kilo squatten. Du wirst ja nicht beim ersten Mal genauso viel zurückkriegen wie beim sechsten Mal. Ja? Und über Zeit kann es dann eben sein, dass der Körper natürlich einen neuen Stimulus braucht. Damit du immer wieder diesen neuen Stimulus kriegst, ja, wollen wir so gesehen die Uhr ein bisschen zurücksetzen. Es ist aber natürlich auch nur eine Theorie, das muss man auch dazu sagen. Ob es wirklich sowas wie Resensitization, nennen wir das halt eben so. Also man, wie sagt man das dann auf Deutsch? Da fehlt mir jetzt das Wort.
Dass man wieder besser darauf reagiert.
Das dann eben zurückstellen. Ist natürlich auch eine Theorie, ne? Aber der Körper, der mag Homöostasis. Homöostasis ist einfach nur ein Punkt, wo er weder zunimmt oder abnimmt und alles irgendwie gleich bleibt. Und er versucht immer halt eben zu adaptieren auf den Stimulus. Versucht immer halt eben das zum Normalzustand zu machen. Deswegen wollen wir halt eben so eine Maintenance-Phase reinwerfen, um dann wieder einen ordentlichen Response von unserer Hypertrophie-Phase zu kriegen. Ja, oder von einem höheren Volumen, höheren Rap-Training. Deswegen werfen wir das rein. Natürlich ist da aber auch der psychologische Aspekt, der damit reinspielt. Weil immer wieder dasselbe machen, ist für manche einfach auch langweilig. Es gibt natürlich die Roboter und die Maschinen, die das total geil finden, halt eben, was weiß ich, auch die Powerlifter unter uns, die kennen das. Squat, Bench, Deadlift, mega geil, kann ich Ewigkeiten machen, ja. Aber manche brauchen dann halt eben auch so diese bisschen Veränderung und einfach immer wieder was Neues. Und da kommt das natürlich dann eben auch irgendwie so ein bisschen ins Spiel, dass du auch eine kleine Veränderung hast. Und der Fokus auf was anderes irgendwie auch rüber switcht. Und das Geile ist halt eben auch, du kannst einfach auch mal kurz testen, wie stark du geworden bist. Weil in dieser Phase, die ist dann, wie gesagt, ein bisschen höher in der Intensität, ist ein bisschen mehr auf Stärkefokus. Und wenn man das dann halt eben auch nochmal mit beachtet, wenn du ein bisschen stärker wirst, kannst du das höchstwahrscheinlich auch in deinen Hypertrophie-Block mit reinnehmen. Dann kannst du halt eben mehr Gewicht auf der Stange halt eben benutzen, was höchstwahrscheinlich dann auch eben zu einem größeren Stimulus führt, weil Volumen ist zwar einer der Faktoren für Hypertrophie, aber ist nicht der einzige. Ja, es gibt halt eben mehrere und wenn wir dann halt über Progressive Tension Overload sprechen wir da halt, wenn es halt eben so um Minimum Intensität geht, die dann dafür sorgt, dass du dann halt eben auch Hypertrophie erlebst. Und im Hypertrophiebereich, es gibt zwar Studien, die halt eben so zeigen, so ab 40% von deinem Raw Rep Max kannst du halt eben schon Hypertrophie erleben, wenn du halt eben sehr nah an Muskelerschöpfung oder Failure gehst. Aber ich bin mehr der Überzeugung, dass es so mehr ab 60% ist, wenn du halt wirklich so auf sicher gehen willst. Unter bestimmten Umständen 40% sicherlich, erst recht, wenn du halt eben so dich erhalten willst, wenn du irgendwie eine Verletzung hast. Aber wenn du wirklich so das Optimum rauskriegen willst, ab 60% und dann eben aufwärts, wäre sicherlich besser, so bis 80% und alles, was da drüber ist, ist vielleicht dann auch schon wieder zu stressvoll für den Körper und mehr so in diesem neurologischen Adaptionsbereich, wie es zum Beispiel die Powerlifter oder olympischen Gewichtheber erleben. Mhm. Nichtsdestotrotz, Stärke hat natürlich auch eine leichte Korrelation mit Muskelwachstum. Wenn du stärker bist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du halt eben mehr Muskeln hast. Ja, und wenn du mehr Muskeln hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du mehr Stärke halt eben dazu gewinnen kannst. Und das hängt natürlich dann eben auch mit zusammen. Deswegen ist diese Phase aus mehreren Perspektiven eigentlich vorteilhaft. Es gibt ja psychologisch halt eben eine Veränderung und auch eine Pause von immer wieder dieses repetitive Hypertrophie-Training. Du kannst auch mal andere Übungen machen, du kannst auch mehr stressvolle Übungen machen, wie zum Beispiel Deadlifts vom Boden. Ich bin nicht der größte Fan von Deadlifts vom Boden für Hypertrophie, aber das kann man da dann halt eben wieder anwenden. Gleichzeitig ist es dann halt natürlich auch so physiologisch gesehen, wenn du diese Adaptionswege mit beachtest und was das vielleicht halt eben auch in deinem Körper auslösen kann, spielt das halt eben mit rein. Und wenn es dann halt eben, wenn du diese Maintenance-Phase durch hast, dann kannst du halt immer noch entscheiden, okay, ist der nächste Block mehr für Fat Loss halt eben vorausgesehen oder für noch eine weitere Gaining-Phase. Hängt natürlich davon ab, was deine Ziele sind, wie dein Körperfett ist, womit du dich wohlfühlst. Aber du bist vorbereitet für mehr Volumen, was, wenn du halt in den nächsten Hypertrophie-Block gehst, der dann, sprich, entweder für Muskelwachstum wirklich zu sorgen ist oder wenn du dich entscheidest, Fett zu verlieren, dann gibst du dem Körper einen größeren Stimulus, weil du mehr Volumen fährst. Und höchstwahrscheinlich, wenn du dann in eine Fettlaufphase gehst, wirst du mehr Muskeln erhalten oder eventuell sogar da noch dazu gewinnen. Und wenn du gainst, wird es vielleicht auch produktiver sein. Und deswegen ist es halt eben, nennen wir das auch Primer Phase, weil du machst dich bereit für den nächsten Block. Ja, du setzt dich in eine optimale Position. So gesehen wie Formel 1 Rennen, die starten halt eben nicht am Sonntag sofort halt eben und das Rennen beginnt, sondern die haben eine Qualifikation, wo sich jeder halt eben seinen Platz erarbeitet. So kannst du dir das halt eben vorstellen. Du erarbeitest dir die Pole Position für den nächsten Block.
Wieder mal Analogie des Todes.
Ja.
Das ist lustig. Ich hatte, als ich den Podcast gestartet habe, dachte ich so, was kannst du denn mal einführen? Ich hatte so überlegt, ob ich so ein Analogien-Scoreboard mache, so die Analogien, wer liegt vorne, so wer hat die heftigste Analogie gebracht. Und du und Steve, ihr werdet da bestimmt ganz weit vorne.
Ja, ganz aber klar. Irgendwie hilft das natürlich den Leuten auch,
ungemein,
das wirklich zu verstehen, ja, und zu visualisieren. Und wenn ich dann halt eben so, was weiß ich, mit den ganzen Begriffen von Prana Face und wie das aufgestellt ist, halt eben rumwerft und sagt, du machst dich bereit für die nächste Phase. Es ist natürlich auch schwer zu verstehen. Und erst recht, wenn man es noch nie gemacht hat und das gefühlt hat vielleicht auch. Ne? Aber wenn man das einfach auch mal gemacht hat, erst recht auch, wenn es da um eine Fatloss-Phase geht. Ich weiß nicht, ob du da dann auch noch mal ein bisschen drüber reden willst, weil wir ja mehr einfach über die Gaining-Phase geredet haben. Da sind dann natürlich die Maintenance-Phasen abhängig davon, was du für ein Ziel hast, ob das jetzt einfach nur eine konservative Diät ist, du möchtest einfach nur ein bisschen Fett verlieren, oder ob es eine Contest-Prep-Diät ist. Aber wenn du da dann Maintenance-Phase rein wirst, je länger die sind, desto besser wirst du halt die negativen Adaptionen auch umkehren können. Und das sind Dinge halt wie zum Beispiel einfach, dass die ganzen hormonellen Dinge wie Ghrelin, Leptin und so, die kannst du dann einigermaßen wieder regulieren. Kurze Refeeds, wie es halt eben damals die Theorie war, von wegen ein Tag oder zwei Tage, wird das akut verändern. Ja, wenn du halt eben eine große Mahlzeit isst, dann werden die negativen Adaptionen, wie zum Beispiel diese hormonellen Adaptionen, halt ein ganz kurzes bisschen halt wieder auf Null gestellt oder halt eben umgekehrt. Aber sobald du dann wieder in so aktiven Defizit bist, ist es halt eben wieder so wie vorher. Ja, von daher sind diese Refeeds auf ganz kurzer Sicht fast nur psychologisch vorteilhaft, aber je länger du das machst, und die Theorie ist jetzt gerade so 3 Tage und länger, dann kann es halt eben sein, dass sie länger aktiv bleiben und dir helfen, einfach auch effektiver Fett zu verlieren und auch, dass du eine bessere Adherence hast. Also es fällt dir einfacher, halt die Diät auch durchzulaufen. Und ich glaube, wir alle kennen das. Wir haben eigentlich, wenn wir jetzt ganz normal essen, wir könnten locker halt eben für die nächsten 3 oder 4 Tage im Defizit sein, ohne dass es ein Problem ist. Aber die nächsten 12 Wochen, ohne irgendwie eine kurze Pause zu haben, da wird es schon härter. Ja. Und großer Faktor, wie ich schon gesagt habe, ist aber auch die Psychologie. Und das muss man auch immer mit beachten, was für ein Typ bist du. Es kann natürlich sein, dass Leute viel besser drauf funktionieren, immer wieder reguläre Diet Breaks reinzuwerfen, also eine kurze Diätpause von 1 bis 2 Wochen oder ein ganzer Maintenance-Block, der dann eben in 4, 5 Wochen geht. Und wie gesagt, je nachdem, was dir liegt und wie deine Ziele sind, und was du dir selbst halt eben so zurechtgelegt hast, wie deine persönlichen Präferenzen sind, können diese Strategien halt eben auch sehr vorteilhaft für dich und dein schlussendliches Ergebnis sein.
Ja, also wie du schon sagst, oder was ich noch mal rausstellen würde, was ich auch am wichtigsten finde, es mag nun erstmal, wenn wir jetzt noch mal auf die Hypertrophie-Teil angehen, es mag man jetzt mal dahinstellen, ob das Ganze jetzt wirklich, also diese negativen Adaptionen, dass, wie du schon gesagt hast, es gibt noch keine Evidenz dafür, dass es diese Resensitization wirklich gibt. Genau. Aber wenn man es mal rein aus psychologischer Sicht sieht, was ich eigentlich dann meinen Klienten als erstes sozusagen erzähle, man wird einfach wieder hungriger. Also nicht nur im Sinne von, dass man einfach mal wirklich jetzt nicht immer seinen Kalorienüberschuss hat, ne? Und auch irgendwann merkt so, ich habe einfach gar keinen Hunger mehr, ich habe keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr aufs Training halt, das Trainingsvolumen ist halt relativ hoch. Du kriegst halt psychologisch halt auch wieder richtig Feuer halt so. Ne? Du hast mal zwei, drei, vier, fünf Wochen, keine Ahnung, hast du das halt alles nicht und dann willst du das natürlich wieder haben. So. Und dann brennst du wieder und so, ey, ganz ehrlich, jetzt endlich wieder loslegen, im Überschuss essen. Jetzt habe ich halt wieder mein Momentum und ich komme halt wieder voran. Das funktioniert halt als Motivationsaspekt halt immer sehr, 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 sehr gut. Ne? Jetzt mal rein vom physiologischen abgesehen, was ich auch für sinnvoll halte, also selbst wenn es das jetzt noch nicht belegt ist, auch.
Absolut, und da kann ich auch eigentlich ein persönliches Beispiel bringen. Ich finde es immer, da habe ich letztens auch erst bei Instagram halt eben so eine Rundfrage gemacht, weil es mich interessiert hat, weil ich habe immer das Gefühl, für Lower Body Sessions, also gerade mache ich halt ein Upper-Lower Push-Pull-Leg-Split und immer wenn ich halt eben meinen Unterkörper trainiere, dann kann es auch manchmal sein, dass ich den Abend vorher schon ein bisschen nervös werde und ein bisschen so unruhig, ja, weil es halt, weil ich weiß, wie anstrengend der nächste Tag halt eben sein wird. Mein Squat ist okay, würde ich sagen. Also ich zurzeit ist er bei 170 Kilo für 11 Rep Max. Ja, also ich mache dann immer so 8 Wiederholungen und dann mit Reps in Reserve und so. Und allein das, wenn ich weiß halt eben so, dass ich das nächsten Tag habe und ich weiß, wie schwer sich das auf dem Rücken anfühlt und wie anstrengend das halt eben ist, ja, und das für mehrere Sets machen, das burnt mich aus. Also wirklich. Und das dann für mehrere Wochen machen, da brauche ich dann irgendwann auch die Pause, wo ich einfach davon weggehe und vielleicht eine andere Variation mache. Ja. Oder halt eben die Übung weitermache, aber vielleicht nur die Squats in den Trainingstag habe, weil mein Volumen so reduziert ist und meine Intensität so hoch ist, dass ich halt eben, was weiß ich, fast nur Squats mache und dann danach vielleicht noch irgendwie irgendeine Deadlift-Variante. Und das war's, ja. Dafür muss ich dann nicht irgendwie super gehypt sein, super gepusht sein, supermäßig, ich weiß nicht, motiviert sein, um da reinzugehen. Und nach einer Zeit, ja, wenn du jede Woche halt eben denkst, holy shit, ey, morgen ist wieder Unterkörpertag und das wird wieder so krass, ey. Wenn du das halt eben Woche für Woche für Woche halt eben wiederholst, das ist halt anstrengend. Und das ist genauso wie, nochmal eine Analogie, ja, stell mir vor, du hast eine Woche, ja, und du kriegst von Koch immer was serviert. Ja, und zwei Tage in der Woche kriegst du immer irgendwas serviert, was du überhaupt nicht magst. Was du überhaupt nicht magst, ja, was dir auch fast schon Übelkeit irgendwie bereitet, ja. Und das ist jede Woche derselbe Kram, ja. Und du musst das aber essen, ja. Was meinst du, was das halt eben für eine psychologische Belastung für dich ist, jeden Tag zu wissen, okay, ich habe keine andere Option und ich muss dieses Essen jeden Tag essen oder zweimal in der Woche essen, obwohl ich die anderen Tage immer mein Lieblingsgericht halt eben kriege. Ja, das ist einfach eine psychologische Belastung, die du auf Dauer einfach nicht durchhalten kannst oder auch nicht durchhalten willst. Und wir sind alle hoffentlich darauf aus, auf lange Sicht in diesem Sport zu bleiben. Und es ist immer lustig, weil ganz viele sind dann halt, die stellen sich oder weigern sich, so eine Maintenance-Phase zu machen, weil wir haben es ja schon angesprochen, viele denken, das wäre ein Rückschritt. Mhm. Oder sie machen keine Fortschritte in dieser Phase. Aber wenn du lange dabei bist und wenn du Interesse daran hast, das Beste aus dir rauszuholen, dann bist du auch bereit, diese Phasen einzugehen, weil du weißt, dass diese Phasen vorteilhaft für dich sind, erst recht auf lange Sichtweise, weil du kannst nicht immer halt eben Vollgas geben. Das wird dich irgendwann kaputt machen, nicht nur halt körperlich, sondern halt eben auch so psychologisch.
Ja, also interessant, dass du es sagst. Ich finde halt so, da stellt sich dann halt so heraus, wer wirklich dedicated ist. Halt, wer ja. immer mehr Wissen anhäuft, wer immer weiter vorausplant, wer sagt, okay, das, was ich nun vorhabe, ist halt in einem Zeitraum eher von 10 Jahren zu erreichen. Da stellt sich halt, wie gesagt, heraus, wer halt wirklich, wirklich es will und wer das größte Warum hat und nicht, wer in diesem Jahr das größte Warum hat und sagt halt, ey, ganz, ich habe mein Squad von 100 auf 300 gepusht, so, aber nächstes Jahr ist halt Ende, so, weil ich kaputt bin halt. Ja. So, da ist halt der smarte Approach halt der, der uns am weitesten bringt und wir sehen ja halt auch die Bodybuilder, die jetzt ja eigentlich so in der Blüte ihres Daseins sind, die sind halt alle schon über 30, teilweise über 40. Ja. Und es ist nun mal im Naturalsport so, dass wir halt, ja, wie man so schön sagt, im Keller arbeiten und es ist nichts Glamouröses dabei, es ist day in, day out, wow. ins Gym gehen. Und wer das halt trotzdem macht, der wird halt am Ende dafür belohnt halt, ne? Und wie du schon sagst, wer dann diese Maintenance-Phasen halt vielleicht auch schweren Herzens in Kauf nimmt, weil er halt der Typ ist, ich muss halt immer Fortschritt generieren, wenn nicht im Gym, dann im Business oder im Privatleben, der hält sich dann halt zurück, weil es so will, ne? Weil er so großes Warum hat.
Ey, ich finde das absolut genial, was du da gerade gesagt hast, und das stimmt so krass, weil der wirklich passionierte und dedicated Athlet, der akzeptiert auch, dass er mal solche Phasen durchleben muss und der nimmt das hin und der macht das einfach. Ja, wenn du immer dieses Mindset hast von wegen go hard or go home, was halt leider Gottes jetzt sehr, sehr verbreitet ist durch Leute wie Gary Vee oder durch Social Media, weil da immer so gesagt wird, nee, du musst halt eben, was weiß ich, zu Ferien gehen, du musst halt eben konstant arbeiten, weil sonst erreichst du halt eben nichts im Leben oder sonst wird aus dir nichts. Ja, wenn du immer diesen Mindset hast, dann wirst du kurz oder später halt eben wirklich kaputt sein. Ja? Und egal, wie das halt ist, aber du wirst dich verletzen. Ja? Und dann spreche ich aber auch eben von psychologischer Verletzung. Und wir sehen es ja immer wieder, wenn Leute, und da fängt es ja schon bei Deloads an. Deloads kann rein theoretisch so ein kleiner Maintenance, ist ja eine kleine Maintenance-Phase. Du bringst dein Volumen runter, um deinen Körper die Erholung zu geben, die er braucht, um dann für den nächsten Block halt eben wieder Vollgas zu geben. Ja, und da kommen dann halt eben so, du bringst einfach ja dieses Fatigue-Level, wenn wir halt eben von diesem Fitness-Fatigue-Model sprechen, das halt eben so zeigt, wie deine Performance ist, deine Fitness und dann halt eben dein Fatigue-Level. Irgendwann bist du einfach so erschöpft, dass deine Performance eben runtergeht und dass deine Fitness maskiert wird von dem Erschöpfungslevel. Und in dem Zustand kannst du auch keine Fortschritte machen, weil du immer irgendwie an leicht Übertraining halt eben kratzt. Ja, du kratzt immer daran und sagst halt eben so, ah, ich bin jetzt noch nicht ganz da, ich mache mich noch nicht ganz kaputt, aber ich kann trotzdem immer noch weiter pushen. Klar, du kannst weiter pushen, aber voran kommst du nicht. Und in dem Aspekt ist halt eben allein schon ein Deload extrem wichtig, um dich dann halt eben weiter voranzusetzen. Und Leute, erst recht in unserem Sport, die sehen immer nur Muskeln. Sagen immer nur so, ja, Muskelmasse, Muskelmasse, Muskelmasse. Ja, Muskelmasse erholt sich relativ schnell. Aber das ist nicht das Einzige, was halt eben beachtet werden muss. Erst recht so die Weichteile, Gelenke etc. pp. Brauchen viel länger, um sich zu erholen. Und wenn du immer nur pusht, haben diese niemals die Möglichkeit, sich zu erholen und gehen dann über Zeiten kaputt. Und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, ja. Wenn es halt eben so erst recht um Weichteilmasse geht, dann ist es halt eben so, das merkst du nicht. Irgendwann, wenn wirklich Knochen auf Knochen halt eben reibt, dann ist es schon zu spät, aber erst dann merkst du das halt. Ne? Oder es ist halt eben so eine Nebendiagnose, die passiert ist, weil du dich röntgen lassen und dann irgendwie nebenbei wird das mal festgestellt. Aber sonst merkst du das nicht. Ja? Das ist nicht so wie beim Muskel, dass du dann einmal kurz was weiß ich, eine leichte Tightness oder einen Riss spürst, sondern es ist repetitiv, dass da einfach so ein Schaden entsteht, Schaden entsteht, Schaden entsteht und dann über Zeit wird er einfach doller und doller und dann ist die Kacke am Dampfen, um das irgendwie so zu sagen. Und du kannst das halt eben nicht mehr korrigieren. Und deswegen ist es auch eben wichtig, um ab und zu mal Pause für den Körper zu geben und eine Phase zu haben, vielleicht auch, wo du gar nicht trainierst. Das implementieren halt eben selbst die Größen, wie zum Beispiel John Meadows, der schon, ich glaube, der ist jetzt über 30 Jahre macht er schon Bodybuilding, ja. Der implementiert das sogar. Ja, oder so jemand, wenn Leute sich jetzt denken, ja, was hat John Meadows denn schon erreicht? Er ist schon eine Größe im Bodybuilding, aber dann nehmen wir jemanden wie Ilya Ilin. Ja, in meiner Meinung einer der größten und besten Olympic Weightlifter aller Zeiten. Der hat nach den Olympischen Spielen in London 6 Monate kein olympisches Gewichttraining gemacht. Alles, was er gemacht hat, war ein bisschen Rudern, ein bisschen Aktivität und so. Und dann kam er halt eben wieder zurück in 2016 und hat Weltrekorde geknackt. Wenn jemand wie er das kann, auf dem höchsten Level, dann können Leute wie wir auf jeden Fall 1 oder 2 Wochen aus dem Gym sein.
Definitiv.
Und wenn wir dann halt eben sagen, okay, ich will aber nicht Muskelmasse verlieren, dann nimm einfach die Studien zur Hand, die es zurzeit gibt, die dann eben auch sagen, was notwendig ist, um halt wirklich Muskelmasse zu verlieren und 1 bis 2 Wochen nichts tun, also aus dem Gym raus sein, nichts tun, ist eine andere Sache, aber aus dem Gym raus sein, wird dir nicht deine Muskeln vom Fleisch oder vom Knochen fallen lassen.
Ja, also wie du schon sagst, wenn wir jetzt das Gegenstück zur Ernährung nehmen, nämlich das Training und dem entsprechenden Erhalt und Pausen da, wie du schon sagst, also der Sehnen- und Bandapparat hat halt zum größten Teil keine Rezeptoren und wie du schon sagst, wir merken es halt nicht, wenn da halt was kaputt geht oder auf Dauer halt leidet und auch da, ne, wenn sich das erholen kann, dann werden wir auch da über Jahre, Jahrzehnte halt viel produktiver arbeiten und akkumuliert ja viel, viel mehr Stimulus und Hypertrophie generieren können und wie du schon sagst, ja. Aber das wirklich mal eine richtige Pause machen, da muss ich halt auch selbst eingestehen, dieses, ich gehe jetzt mal eine Woche nicht ins Gym oder ich gehe mal 2 Wochen gar nicht ins Gym. Da bin ich definitiv von meiner Entwicklung noch nicht angekommen. Also ich brauche halt meine mindestens 4 Sessions in der Woche, besser 6. Und mal eine Woche wirklich Pause machen, nicht weil ich krank bin oder weil ich gerade nicht Zeit dafür habe. It will not happen.
Mann, Arne, mir geht's doch nicht anders. Ne? Also ich preise hier was vor und in dem Aspekt bin ich natürlich auch keine Ausnahme. Ja, und alles, was ich halt eben sage, bei ganz vielen Dingen, die habe ich selbst irgendwie durchlebt oder habe es mit Klienten halt eben gesehen und so. Ne? Oder halt eben bei externen Leuten, Freunden etc. pp. In meinem Umfeld. Und da ist es genau so eine Sache mit halt eben komplett freinehmen. Und das ist etwas, was ich lustigerweise, hat mir auch offline schon geredet, ich gehe nächste Woche in Urlaub. Und habe mir selbst mal wirklich die Challenge gesetzt, nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich werde Pascal Su besuchen, werde ich auch machen. Vielleicht werde ich auch trainieren, weiß ich noch nicht. Aber da ist es halt eben, es geht da nicht wirklich so um dieses Training. Aber sonst, für mich ist es natürlich dann auch eine Herausforderung, das mal zu machen. Aber ich glaube, was ich ja auch schon vorhin meinte, wenn man es einmal durchgemacht hat, dann wird man vielleicht eben auch den Vorteil da drin gesehen haben. Weil ich habe es öfters mit vielen Klienten halt eben schon gemacht, wenn die irgendwie im Urlaub waren oder so, dann habe ich gesagt, okay, lass das machen. Oder wenn die eine Competition hatten, da spreche ich jetzt nicht ausschließlich von Bodybuilding, ich habe halt eben auch eine, die CrossFit macht, danach 2 Wochen gar nichts gemacht, ja, um ihr einfach auch eine Pause zu geben von dem ganzen Stress für die Wettkampfvorbereitung. Und im Endeffekt war es immer irgendwie vorteilhaft. Und da will ich natürlich auch für mich selbst dann einfach mal so, okay, das will ich mal ausprobieren für mich selbst, wie ich mich wirklich danach fühle, ohne dass es gezwungen war. Wie zum Beispiel, wie du schon meintest, durch eine Verletzung oder eine Krankheit.
Ja, da müssen wir wahrscheinlich beide erstmal die Erfahrung wagen und dann die Vorteile mitnehmen. Dabei haben wir ja alle noch Potenzial, irgendwie da noch zu lernen. Absolut. Ja, um vielleicht nochmal so einen letzten Punkt einzubringen, das Thema, was vielleicht auch eher so ein bisschen dann wieder evidenzbasiert ist, das Thema Bodyfat Setpoints und vielleicht diese Primer-Phasen, wie ihr sie nennt, oder Maintenance-Phasen. Wie siehst du das ganze Thema?
Also zuallererst würde ich immer ganz gerne sagen, was Bodyfat angeht, bin ich immer so ein bisschen kritisch den ganzen gegenüber, weil es gibt halt eben keine akkurate Messmethode. Die einzige wäre halt eben dich sezieren und davon hat man dann halt eben auch nichts. Deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen kritisch, aber ich weiß auch, dass diese Zahlen eigentlich nur rumgeworfen werden, um eine kleine visuelle Vorstellung von Leuten oder einen Orientierungspunkt zu geben. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass halt ein healthy body fat range für uns Athleten jetzt im Bereich von 8 für manche, aber meistens geht es ab 10 los bis hoch zu 20%. Das sind so, ist so dieser Body Fat Range für die meisten, wo man halt eben einigermaßen gut aussieht, gut performt, sich gut fühlt, etc. pp. Das wollte ich aber nur mal vorweg gesagt haben. Und ein Set Point ist eigentlich die Zahl oder der Körperfettanteil, an dem du dich am wohlsten fühlst und gleichzeitig auch am besten halt eben performst. Mit Hinsicht aber trotzdem nicht super chubby zu sein und so. Dann haben wir noch den Settling Point. Und der Settling Point ist mehr so eine variable Nummer. Und den Settling Point, da gibt es halt eben die Theorie, dass du den auch über Zeit verändern kannst. Und das wollen wir natürlich auch als Athleten tun. Wir wollen natürlich auch muskulöser sein, aber gleichzeitig leaner. Ja? Und das auf lange Zeit halt eben zu verändern, dass wir vielleicht nur noch einen Körperfettanteil von 12% haben, anstatt immer 15% und trotzdem uns genauso gut fühlen und genauso gut performen, wie wir es vorher bei 15% gemacht haben. Wie verändert man das halt eben so? Ist natürlich, wie gesagt, das basiert auch mehr so auf einer Theorie halt eben, dass man den Settling Point dann doch verändern kann. Aber wir haben natürlich ganz viele Anekdoten, die es da draußen gibt, von Leuten, die natürlich jetzt leaner sind und trotzdem sich immer so gut fühlen wie vorher. Natürlich ändert sich der Körperfettanteil auch dadurch, dass du mehr schwerer bist und mehr Muskelmasse hast. Ja, und dadurch ist natürlich das Verhältnis geringer, wenn du dieselbe Masse an Fettmasse an deinem Körper hast, dann sinkt natürlich der Prozentzahl. Aber sonst ist es halt eben so, dass über Zeit du natürlich durch zyklische Phasen gehen willst. Da würde ich immer empfehlen, halt eben so Cutting-Phasen mit Maintenance-Phasen und Gaining-Phasen dann halt eben zu kombinieren. Viele, wie wir schon gesagt haben, die schwingen immer nur von Cutting zu Gaining, Cutting und Gaining. Das hat natürlich zur negativen Phase, weil wenn wir jetzt einfach mal das extreme Beispiel nehmen, was wir schon vorhin einmal kurz angesprochen haben, sagen wir mal, das extremste Szenario ist Contest Prep Diet. Ja, du diätest dich runter auf, was weiß ich, 4, 5, 6% Körperfettanteil, extreme Level. Das Einzige, was da halt eben für deinen Kopf und für deinen Körper zählt, ist halt eben Essen. Ja, alles andere ist eigentlich fast nebensächlich und natürlich dich am Leben zu erhalten. Ja, und dann da spielt Essen dann natürlich eine große Rolle. Wenn du dann danach irgendwie rauskommst, damals haben Leute dann immer so diese Misskonzeption von Anabolic Rebound gehabt. Ist vielleicht eine Sache, die es im Enhanced-Bereich gibt, also Leute, die halt eben Performance-Enhancing Drugs nehmen, Steroide, kurz gesagt. Da könnte ich auch mir vorstellen, dass es sowas wie Anabolic Rebound gibt, weil da natürlich ganz andere Substanzen mit drin sind und deine Hormonlevel ganz anders sind als bei einem naturalen Athleten. Aber wenn du aus dem Contest Prep rauskommst, und das sehen wir auch bei ganz, ganz vielen Case Studies von Bodybuildern, und wir die Hormonlevel da angucken, Cortisol ist extrem hoch, Testosteron ist super niedrig, genauso wie auch Östrogen ist super niedrig, weil das spielt natürlich eine Rolle mit dem Testosteron zusammen. Also du bist eigentlich nicht in einem anabolen Umfeld, um wirklich effektiv Muskelmasse aufzubauen. Das heißt halt, wenn du dann eben Kalorien zu dir nimmst und dann ins Gym gehst und versuchst wirklich so Muskelmasse aufzubauen, ja, du wirst sicherlich ein bisschen Muskelmasse raufkriegen, aber höchstwahrscheinlich wird es nur die Muskelmasse sein, die du während der Contest Prep verloren hast. Und alles andere, was du zunimmst, ist halt eben Fett. Ja? Und du kommst dann zum Punkt, wo dann dein Körperfett halt eben hoch ist, aber du bist vielleicht immer noch so ein bisschen Prep-fatigued. Also du bist halt immer noch so, diese negativen Adaptionen sind immer noch in deinem Körper so ein bisschen drin. Du bist lethargisch, du bist immer noch irgendwie so hungrig, etc. pp. Deine Performance ist noch nicht so gut in einem Gym. Und was da dann wirklich vorteilhaft ist, ist eine Maintenance-Phase. Ja, du wirst trotzdem noch leicht dein Körperfett erhöhen. Deine Performance wird auch nicht so mega Bombe sein, aber du gibst dem Körper dann halt eben so nur die Kalorien, die er braucht, um sich so langsam dann halt eben wohler und wohler zu fühlen. Weil man spricht ja bei einer Contest Prep, sagt man so Rule of Thumb, dass man die Hälfte der Contest Prep Zeit zur Erholung braucht. Für manche ist es kürzer, für manche aber länger. Wenn du dann aber wirklich nur die Kalorien reinschaufeln würdest, die du dann halt eben auch nach der Show reinschaufeln würdest, dann würdest du einfach mehr und mehr Fett zunehmen, aber du bist einfach noch nicht in der Lage, die Performance zurückzurufen, die du halt eben vor der Contest Prep hattest. Das heißt halt, du gainst mehr Fett in der Phase als Muskelmasse und endest halt eigentlich an einer schlechteren Position als vorher. Das ist fast dasselbe Prinzip wie halt Jojo-Diät. Ja, du nimmst halt eben ab, verlierst Muskelmasse dabei, verlierst Fettmasse und dann isst du halt eben ganz, ganz schnell wieder alles rauf und in der Zeit schafft der Körper das ja niemals, die Muskelmasse wieder zu akkumulieren, die er vorher hatte. Und du endest an der Position mit einem höheren Körperfettanteil. Das können wir mitigieren, indem wir dann eigentlich so eine kleine Maintenance-Phase reinbringen, wo die Kalorien einen ganz kleinen Surplus vielleicht haben, also einen ganz kleinen Überschuss über die Maintenance-Kalorien, sodass du ein kleines bisschen zunimmst, aber der Körper in der in einer Situation ist, wo er nicht am Verhungern ist, wo er nicht im Defizit ist, dann kehrst du halt so gesehen diese negativen Adaptionen langsam um und danach, wenn du dann wieder in einer guten Position bist, dann startet eigentlich die richtige Gaining-Phase, weil du dann wirklich so, der Körperfett ist trotzdem noch sehr gering, ja, bist halt eben bei, was weiß ich, 8-12%, fühlst dich aber schon viel, viel besser, als wenn du dann halt eben so sofort irgendwie losgelegt hättest und dann dein Körperfett einfach hochgejagt wäre. Aber du fühlst dich viel besser, bist in einer viel besseren Position, dann optimal und effizient halt eben Körper, Muskelmasse dazu zu gewinnen. Und dann später kannst du immer noch sowas implementieren wie ein Minicut, wo du dann halt eben das Fett, was du dann dir angegessen hast, über die Monate an Gain reduzierst, aber du bist immer noch an einer besseren Position, als wenn du sehr, sehr schnell Körperfett zugenommen hast, dafür aber Muskelmasse sehr wenig dazu gewonnen hast, dann bist du ganz schnell auf 15%, 20% und hast dann irgendwie, bist gestresst und denkst dir, okay, ich muss jetzt schon wieder cutten. Aber dein Körper ist noch nicht in der Position, wo ein neuer Cut einfach gerechtfertigt ist und du bist auch noch nicht in der Position, wo du das durchstehen kannst, physiologisch wie auch psychologisch. Und das wäre einfach nur hätte nur negative Konsequenzen für dich auf lange Sicht. Sehr lange Rede, ich weiß, aber ich hoffe, das war sehr gut zusammengefasst. Ansonsten fasse ich das nochmal ganz gerne.
War super on point. Ich glaube auch für die Zuhörer, es war alles drin, was wichtig ist in Bezug auf dieses Thema oder auf diese Phase, Contest Prep zum Beispiel jetzt. Und ich glaube, man hört dann sozusagen wieder heraus, je mehr man Training, Ernährung und Recovery-Faktoren aufeinander abstimmt und wieder periodisiert und das wirklich auch aufeinander mit Betracht auf das andere sieht, desto mehr optimiert man das Ganze halt dann doch wieder und begeht halt keine unnötigen Fehler, will ich nicht sagen halt, aber ne, also zu viel Fat Gains oder entsprechend nicht den Abbau dieser negativen Adaption und Müdigkeit der Diät, was halt einfach vonnöten ist, um wieder produktiv arbeiten zu können, was oftmals halt zu kurz kommt, ne? Weil wir halt wieder ins gleiche Muster verfallen, was wir jetzt öfter schon aufgerufen haben. Es muss halt vorangehen, so, ne? Und ich hoffe halt, dass jeder Contest-Athlet vorher halt schon drüber nachdenkt oder halt auch wenn er einen Coach hat, der Coach halt entsprechend schon 16 Wochen vor dem Contest schon geplant hat, wie es nach dem Contest halt weitergeht und dann in die Gaining-Phase übergegangen wird.
Und ich würde einfach noch ganz gerne dazu fügen, weil für manche, die dann eben denken, ja, aber ich bin noch gar kein Competitive Bodybuilder, für mich ist das auch nicht relevant. Das war nur ein extremes Beispiel. Das trifft natürlich auch zu auf eine normale, längere Diät. Ja? Wenn du halt eben für 12, 16 Wochen Diät hast, ist vielleicht nicht das Beste, sofort dann halt eben in eine Gaining-Phase oder in Surplus zu gehen, weil der Körper trotzdem immer noch im Defizit war und trotzdem negative Adaptionen stattgefunden haben. Und es ist vielleicht vom Vorteil, wenn du dann eine kurze Maintenance-Phase machst, die muss ja nicht einen Monat lang sein, kann ja auch sowas wie 2-3 Wochen sein, bis zum Punkt, wo du dich aber wieder einigermaßen besser fühlst und das abrufen kannst, wie du dich halt eben so gefühlt hast in der Gaining-Phase davor. Und genauso der andere Weg herum, wenn du halt eben in der Gaining-Phase bist, würde ich nicht immer empfehlen, sofort in eine Cutting-Phase reinzugehen, weil es gibt ja dieses Hardening-Phase, ja, wenn halt eben die Bodybuilder von Härten, ja, du warst in der Gaining-Phase und jetzt willst du dann erstmal die Muskeln aushärten, ja, dass sie auch wirklich da sind und so. Der Begriff ist vielleicht fehl am Platz, aber ich glaube, da ist schon was dran, dass je länger Muskeln halt eben an dir dran sind, desto wahrscheinlicher ist es halt eben auch, dass sie auch da bleiben werden. Man sieht es halt eben auch mit erfahrenen Bodybuildern, dass über Zeiten, je öfter sie preppen, desto mehr scheint es halt eben so, dass sie weniger und weniger Muskelmasse verlieren, ja, und auch immer härter und grainier sind. Ja. Und ich glaube, da ist es halt eben, je länger du die Muskelmasse drauf hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass die dann auch erhalten bleibt. Und gleichzeitig haben wir dann natürlich auch Studien oder auch Case Studies, wo wir sehen, dass eine Körperrekomposition stattfindet, wenn Leute ganz, ganz lange nicht trainiert haben, aber schon mal sehr muskulös waren und dann wieder zurückkommen, dann kommt die Muskelmasse sehr, sehr schnell wieder. Aber das passiert nicht, wenn du nur 6 Monate trainiert hast. Deswegen ist es halt eben so, je länger du eine Muskelmasse hattest, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch erhalten bleibt. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, kurz nach einer Gaining-Phase zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal auf Maintenance zurück. Und der Unterschied auch und der Übergang von Gaining-Phase, ganz viel Essen zu cutten, kann für manche auch einfach zu hart sein. Diese Umgewöhnung ist für manche einfach zu hart. Die Wahrscheinlichkeit ist dann erhöht, dass du dann nicht zu deiner Diät halt eben und nicht die Diät einhalten kannst und dann sowas vielleicht sogar binget oder einfach total dich überfrisst, was dann noch kontraproduktiver wäre. Deswegen würde ich immer sagen, ey, Maintenance-Phasen, auch wenn sie kurz sind, auch wenn du das Gefühl hast, dass du stagnierst, im Endeffekt stagnierst du definitiv nicht, sondern du machst was für die Zukunft. Und wenn du halt eben wirklich ein dedicated athlete bist, dann akzeptierst du auch sowas und weißt, dass das für das gesamte Bild vorteilhafter ist.
Ja, und da muss man vielleicht auch nochmal sagen für die Zuhörer oder Zuschauer, die halt sich halt natürlich an Menschen orientieren, für die sie als Vorbild sehen oder halt als Inspiration sehen, wie du schon sagst, die haben halt entsprechend vielleicht schon das doppelte, dreifache an Trainingserfahrung und auch an Muskulatur an ihrem Körper. Und um das nochmal in diesem Thema Settling Point, Körperfett zu bringen, wie du schon sagst, wenn du halt viel, viel mehr Muskelmasse mit dir rumträgst, dann hast du halt, ist die Relation von Muskulatur zu Fett halt anders. Und orientiere dich halt nicht an einem Athleten, der halt schon 20 Jahre trainiert und halt in der Offseason halt aussieht, so wie du es nicht mal vermeintlich bei 10% Körperfett tust, weil es einfach komplett andere Grundvoraussetzungen sind und einfach Jahre ins Land gezogen sind. Und das muss man halt immer in Betracht ziehen, wenn man sich selbst so ein bisschen sozusagen in Relation setzt zu Instagram, YouTube oder was auch immer wir dort draußen sehen.
Darf ich eine Frage an dich, Arne, ja, weil du ja viel länger schon auch in der Szene unterwegs bist, als YouTube und so. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, dass je länger ich dabei bin und je mehr Erfahrung ich habe, aber auch Lebenserfahrung, je älter ich bin, desto mehr Abstand kann ich davon nehmen. Wie ist das jetzt für dich? Ich meine, du bist schon so lange dabei. Musstest du lernen, dazu Abstand zu nehmen? Kannst du dazu Abstand nehmen? Weil ich erwische mich natürlich immer wieder, bei Instagram durchzugucken und immer wieder dann halt eben zu denken, warum habe ich das nicht? Und dann weiß ich aber sofort auch gleichzeitig im nächsten Moment so, ey, du hast das, was dir gegeben ist und arbeite an dir und nichts anderes ist, was zählt. Deswegen interessiert es mich mal von deiner Sicht.
Also. Ganz klar. Also ein Grund, warum wir jetzt miteinander reden, ist die Entstehung dieses Podcasts und die ist eigentlich wirklich daraus entstanden, dass ich mit meinen mittlerweile 36 Jahren einfach gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr vergleichen muss mit anderen Athleten oder mit dem, wo ich jetzt stehe in diesem Sport. Und dass ich mich auch nicht zur Schau stellen muss und irgendwas verkörpern muss, was ich gar nicht bin. Und das ist natürlich gerade, wenn man jetzt von YouTube spricht, etwas, was dort einfach ein Marketingfaktor ist. Halt, ne? Also wer nun am most shredded, most jacked zur gleichen Zeit ist, der kriegt am meisten Aufmerksamkeit. Ja? Und da wird halt Aufmerksamkeit gegen Vermarktung verkauft halt entsprechend. Halt, ne? Und da ist halt dann halt die Frage, was macht dir Spaß? Und ich habe halt so gemerkt, okay, ich brauche das halt nicht mehr. Ich muss mich nicht für einen Clickbait-Titel zum Affen machen, etc. Das habe ich halt sehr, sehr lange gemacht und ist halt auch so eine Sache, was so quasi das zweite Thema war, was ich dir so angeboten habe, so auch so ein bisschen vielleicht so der Coach-Athlet als Social-Media-Brand, die wir ja nun sind als Coaches. Das gehört nun mal einfach dazu, dort rauszugehen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann einen Abstand von nehmen, mir ist es eigentlich völlig wurscht, ob die Leute nun sagen, Mensch, Arne, du siehst aus wie ein Lauch, trainierst jetzt 10 Jahre, kann doch nicht sein. Ja, whatever, nimmst du wahr, bin ich cool mit. So, hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich mit schlackernden Ohren hier gesessen und aber und hätte mich halt verteidigt, so alles scheiße gelaufen. Ja. So. Also deswegen, mittlerweile kann ich Abstand davon nehmen, aber es ist halt wirklich ein Reifeprozess. Wie gesagt, 36. Total. 10 Jahre in dem Sport und einfach auch 10 Jahre leben und Erfahrungswerte sammeln, die tragen dann natürlich Früchte in dem Sinne. Also für mich eine positive Entwicklung, ganz klar.
Das ist halt eben was ich einfach vermehrt auch eben beobachte und natürlich auch mit Klienten, die dann so ein bisschen jünger sind. Und leider Gottes sehr, sehr verhäuft mit Bikini-Athleten. Bei denen ist es einfach so, dass die sind noch nicht so lange dabei. Oftmals ist es ja auch so, dass Bikini Leute anzieht, die vorher noch gar nichts mit Gewichttraining vielleicht auch zu tun hatten und das aber auch eine Physik ist, die sie trotzdem ästhetisch und attraktiv finden, was ja bei extremem Bodybuilding, da fragst du mal in der Gesellschaft rum und da wird dir jeder sagen, oh, was ist mit den Leuten los? Das ist halt eben so, ne? Aber Bikini ist dann halt eben doch schon attraktiv für die meisten Mädels auch. Die haben sich dann aber mit der Materie auch noch gar nicht auseinandergesetzt. Und dann sehen sie halt eben so ihre Ikonen, ihre Bikini-Ikonen im Internet oder eben auf Social Media und wissen aber gar nicht den Kontext dahinter. Sie wissen nicht, dass vielleicht ein paar schon 10, 20 Jahre halt eben dann doch schon trainieren oder wissen auch nicht, dass die da dann vielleicht Performance-Enhancing Drugs nehmen, wie zum Beispiel Anabar oder so, ja, was sehr, sehr verbreitet ist bei Bikini-Athletinnen. Und sind dann verzweifelt, weil nach ein oder zwei Jahren, dass die nicht so aussehen wie die Top-Athletinnen und so, ne? Und gehen dann ganz schnell wieder aus dem Sport raus. Und sowas finde ich echt schade, weil sie sind oftmals vielleicht aus den falschen Intentionen da reingekommen, aber sie haben was gemacht und haben halt eben sich für den Sport begeistern können. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass irgendwie sich die Perspektive auch ein bisschen wandelt und so irgendwann.
Ja, das ist halt entsprechend dann auch unsere Verantwortung, habe ich jetzt auch schon in mehreren Podcasts gesagt. Du hast halt als Mensch, der doch einen Einfluss hat auf die Menschen, die du erreichst über Social Media, über deinen Podcast, über Instagram, was auch immer, du beeinflusst diese Menschen sehr, sehr, sehr extrem, was ich halt gemerkt habe und auch die Verantwortung erstmal wahrgenommen habe und was viele halt dort draußen halt überhaupt nicht wahrnehmen halt. Ne? Also die ist halt wirklich nur, das ist mein, damit kann ich mein Lebensunterhalt generieren und damit will ich viel Geld verdienen und der Mensch und die Geschichte, die dahinter steht, die fällt dann halt hinten ab und da wirst du wahrscheinlich selber es kennen, wie du schon sagst, gerade bei den Damen, die ich halt im Coaching habe, es ist nicht seltenst der Fall, dass halt ein riesen Abgrund dahinter steht, sei es von einer Essstörung oder etc. Und die kommen halt in diesen Sport, um eigentlich was Gutes zu bewirken für sich und sind nach 3 Jahren halt mit dem Thema durch und vielleicht sogar krank. Ne? Also was auch nicht seltenst der Fall ist. Und vielleicht so ein bisschen seid verantwortungsbewusst mit dem Content, den ihr rausgebt, egal was ihr tut. Denkt immer drüber nach, wer sich das anguckt und was er aufgrund dessen vielleicht für eine Handlung vornimmt oder wo er gerade steht. Das sollte man vielleicht immer mal so im Gesamten sehen. Wir haben jetzt eine Stunde voll gemacht. Ich glaube, wir haben gut Infos rausgehauen. Wie du schon sagst, kannst deinen Senf überall zugeben. Ich finde es halt sehr, sehr, so mal als Feedback, so super sympathischer Dude, der halt über alles reden kann und trotzdem immer sehr, sehr gut Content dabei rüberbringt. Macht extrem Spaß zuzuhören. Habe ich ja auch schon in London gesagt, ihr müsst definitiv die Improvement Season Podcasts wieder, da wieder Momentum aufbauen. Macht extrem Spaß. Hast du noch was zum Thema Final? Senf noch dazu zu geben?
Erstmal danke, dass ich irgendwie auf deinem Podcast eben auch als Gast sein durfte.
Sehr gerne.
Mich hat es ja schon gefreut, eben in London uns zum ersten Mal da eben auch kennenzulernen und so. Und da war es natürlich so, norddeutsche Connection, da klappt das natürlich sofort. mich hat es gefreut, hier zu sein und ich hoffe natürlich, dass deine Listeners oder eben deine Zuhörer genug irgendwie Informationen für sich wegnehmen konnten, dass sie irgendwas halt eben daraus gelernt haben oder vielleicht irgendwas für sich implementieren können. Wenn nicht, ist auch vollkommen okay. Aber ich würde jedem das vielleicht mal empfehlen, sich darüber nochmal ein bisschen zu belesen, Maintenance-Phasen und das einfach mal zu probieren, weil sobald man das mal gemacht hat, kann man halt eben auch wirklich so seine Schlüsse draus ziehen. Und wenn man dann eben sagt, nee, ist nicht für mich, dann ist es vielleicht auch okay. Ja, also es ist nichts irgendwie in Stein gemeißelt. Es führen mehrere Wege nach Rom. Und wenn es um Training und Ernährung geht, es ist halt eben nichts im Ultimatum. Und das wäre eigentlich so meine Schlusspointe.
Genau. Probiert es aus. Nehmt das mit, was positiv für euch ist. Und dann schreibt in die Kommentare oder entsprechend, wo ihr es gerade wahrnimmt. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne alle raushauen. Mir bleibt eigentlich nichts zu sagen, um nochmal zu bedanken. Ich wünsche dir einen entspannten Urlaub. Lass die Finger von dem Eisen vielleicht.
Danke.
Ich bin gespannt. Ich werde dich auf Instagram mal verfolgen, mal sehen, was da so geht, ob du schaffst. Und wünsche dir erstmal einen schönen Tag und freue mich. Vielleicht sehen wir uns in Zukunft hier nochmal wieder, wenn es den Leuten gefällt. Ich bin mir relativ sicher. Ich würde mich definitiv freuen. Und sag erstmal ciao und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Pascal.
Ciao, ciao.